Willkommen bei KI-Vordenker, dem von Dr. Peter Schopf kuratierten Podcast über generative KI, Organisationen und gesellschaftlichen Wandel.
Hallo zusammen.
Schön, dass du heute wieder zuhörst. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Ein hochrangiger Politiker steht kurz davor, ein milliardenschweres Infrastrukturpaket zu verabschieden.
Mhm.
Aber, und jetzt kommt der Haken, bevor er die finale Freigabe erteilen kann, zwingt ihn ein System dazu, öffentlich die drei stärksten, logisch fundiertesten Argumente zu publizieren, warum dieses Gesetz krachend scheitern könnte.
Das klingt auf den ersten Blick nach absolutem politischem Selbstmord.
Genau. Welcher Politiker macht das schon freiwillig? Aber heute machen wir eine tiefgehende Analyse eines Konzepts, das exakt das vorschlägt. Es geht um einen Diskursimpuls, den Dr. Peter Schopf vorgelegt hat, mit dem Titel »Erklärbare Politik im KI-Zeitalter«.
Und wichtig vorab, wir schauen uns hier ein rein analytisches, parteiunabhängiges Konzept an. Wir beziehen da keine Stellung. Wir wollen das einfach mal aufdröseln.
Richtig. Die Leitfrage, die wir heute für dich klären wollen, lautet nämlich: Kann demokratische Politik nachvollziehbarer werden, wenn Parteien und politische Organisationen ihre Entscheidungslogik offenlegen und KI zur Strukturierung, Prüfung und Dokumentation nutzen?
Ja, das Szenario mit dem politischen Selbstmord, das du da gerade skizziert hast, das trifft den Kern der Debatte eigentlich schon ziemlich gut.
Findest du?
Absolut. Wir sprechen hier über eine massive strukturelle Herausforderung in unserer Zeit. Wir sind in einer Phase, in der die politische Realität extrem an Komplexität gewonnen hat.
Mhm.
Aber die Art und Weise, wie diese Komplexität an die Öffentlichkeit kommuniziert wird, die steckt halt noch tief in den Mustern des letzten Jahrhunderts fest.
Also, wir haben hochgradig vernetzte Probleme, versuchen sie aber mit simplen Schlagworten zu verkaufen.
Exakt.
Und genau da hakt es für mich als Bürger oft. Man liest morgens die Nachrichten über einen neuen Beschluss und hat sofort dieses unbestimmte Gefühl, naja, da geht es eigentlich nur um Parteitaktik.
Ja, und das ist nicht nur ein Gefühl. Wenn wir uns mal die Zahlen aus dem Demokratiemonitor 2026 in diesem Papier ansehen, wird das empirisch total gestützt.
Was sagen die Zahlen da genau?
Also 82% der Menschen in unserem Land unterstützen demokratische Werte nach wie vor stark. Die grundlegende Idee der Demokratie ist also völlig intakt.
Okay, das ist ja schon mal beruhigend.
Ja, aber jetzt kommt das Aber. Nur 17% bewerten das praktische Funktionieren der Parteien positiv.
Wow, nur 17%. Da klafft ja eine riesige Lücke. Wie kommt es zu diesem extremen Vertrauensverlust in den Prozess, selbst wenn die Entscheidungen in der Sache vielleicht vernünftig sind? Das ist ja wie bei so einem hochkomplexen Brettspiel, wo du nur den Punktestand am Ende siehst, aber gar nicht weißt, welche Züge gemacht wurden oder welche Regeln überhaupt gelten.
Das ist ein super Vergleich. Der Vertrauensverlust entsteht eben, weil politische Entscheidungen heute fast nie isoliert betrachtet werden können.
Wie meinst du das?
Naja, wenn der Gesetzgeber heute ein Gesetz zur Energieversorgung verabschiedet, dann ist das längst nicht mehr nur Energiepolitik.
Sondern?
Es ist zwingend auch Klimapolitik, wegen der Emissionen. Es ist Industriepolitik, wegen der Standortkosten.
Ah, und Sicherheitspolitik wahrscheinlich auch, wenn wir uns die geopolitischen Lieferketten ansehen.
Genau. Und natürlich Sozialpolitik, weil am Ende ja irgendjemand die Heizkosten bezahlen muss. Zwischen all diesen Bereichen gibt es massive Zielkonflikte, die man gegeneinander abwägen muss.
Und diese Abwägung, also dieses harte Ringen um den Kompromiss, das passiert meistens hinter verschlossenen Türen. Wir stehen draußen, irgendwann geht die Tür auf, man drückt uns eine glatt gebügelte Pressemitteilung in die Hand und wir sollen das dann einfach so schlucken.
Richtig. Der sichtbare Prüfpfad fehlt völlig. Wenn die Öffentlichkeit nur das nackte Endergebnis sieht, wirkt selbst die rationalste Entscheidung von außen wie ein taktischer Kuhhandel.
Weil der Weg dorthin unsichtbar bleibt.
Ja, die verworfenen Alternativen, die akzeptierten Schmerzen, all das sieht man nicht.
Wirklich nicht stumm. Vor jeder Wahl bekommen wir Wahlprogramme in die Hand gedrückt, die gut und gerne 200 Seiten dick sind. Es gibt stundenlange Parlamentsdebatten, Positionspapiere ohne Ende, Talkshow-Auftritte jeden Abend. Ist das nicht der Versuch, genau diese Komplexität zu erklären?
Ja, das ist der Versuch. Aber Masse ist halt nicht gleichbedeutend mit Nachvollziehbarkeit.
Okay, warum reicht diese Textflut dann nicht aus?
Das Impulspapier verweist hier auf eine sehr aufschlussreiche Metrik, den sogenannten Hohenheimer Verständlichkeitsindex.
Was genau misst der?
Der misst im Grunde, wie sehr einem beim Lesen eines Textes der Kopf raucht. Er analysiert Schachtelsätze, abstrakten Nominalstil, Fachjargon. und die Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025 erreichten auf dieser Skala durchschnittlich gerade einmal 7,3 von 20 möglichen Punkten.
Lesbar.
Sie sind formal extrem schwer zugänglich. Und was noch gravierender ist, sie bündeln lediglich Endpositionen. Sie zeigen fast nie die eigentliche Entscheidungslogik auf.
Also wieder nur das Endergebnis?
Genau. Und hier fordert das Papier einen echten Paradigmenwechsel. Bessere PR oder das nachträgliche Erklären von Beschlüssen können eine grundsätzlich schlechte Entscheidungsarchitektur einfach nicht heilen.
Ja, das leuchtet ein. Wenn du eine Entscheidung erst dann erklärst, wenn sie längst in Stein gemeißelt ist, wirkt das auf Beobachter unweigerlich wie so eine nachträgliche Rationalisierung.
Exakt. Die Kernidee in dem Papier lautet deshalb, die Logik, die Prinzipien und auch die Unsicherheiten müssen während des Prozesses sichtbar gemacht werden.
Wir sprechen hier also von einer Art transparentem Betriebssystem für die Politik. Lass uns das mal konkretisieren für unsere Hörer. Ein klassischer Konflikt in fast jeder Demokratie ist ja das Spannungsfeld Investitionsbedarf versus Schuldenregeln.
Oh ja, ein Dauerbrenner.
Auf der einen Seite die fiskalische Tragfähigkeit, auf der anderen die Handlungsfähigkeit des Staates. Bisher sind das nur abstrakte Begriffe, die sich Politiker in Talkshows an den Kopf werfen. Wie macht dieses neue Konzept daraus jetzt eine überprüfbare Entscheidungsregel?
Das geschieht über ein sogenanntes Regelblatt. Anstatt fiskalische Tragfähigkeit einfach als schwammigen Wert im Raum stehen zu lassen, wird der Begriff operationalisiert.
Also messbar gemacht.
Genau, er bekommt eine harte, überprüfbare Bedingung. Zum Beispiel könnte drinstehen, eine kreditfinanzierte Maßnahme ist nur dann mit dem Prinzip der fiskalischen Tragfähigkeit vereinbar, wenn ihr Zweck, ihre langfristige Wirkung, die Laufzeit und vor allem die erwarteten Folgelasten vorab komplett transparent ausgewiesen werden.
Okay, das bedeutet, ich muss als Politiker im Vorfeld quasi ein Formular ausfüllen, das rote Linien definiert. Ich darf zum Beispiel keine konsumtiven Ausgaben, also meine laufenden Kosten, einfach umetikettieren und Zukunftsinvestitionen draufschreiben.
Das ist der Kern der Sache, ja. Es geht in diesem System nicht darum, den politischen Konflikt aufzulösen.
Die müssen sich immer noch streiten.
Richtig. Die Politik wird immer entscheiden müssen, ob ihr in einem speziellen Fall die Investition oder die Schuldenbremse wichtiger ist. Aber es geht darum, präzise und maschinenlesbar zu dokumentieren, warum man sich im Einzelfall für eine bestimmte Gewichtung entschieden hat.
Politik muss Konflikte also nicht wegzaubern.
Nein, sie muss sie so strukturieren, dass die Gewichtungen verständlich und vor allem sachlich kritisierbar werden.
Verstehe. Und hier betritt nun unser Werkzeug die Bühne. Die künstliche Intelligenz. Wir reden ja über erklärbare Politik im KI-Zeitalter. Um das mal bildlich zu fassen, wenn wir ein komplexes Projekt wie einen Brückenbau nehmen, dann ist die KI hier definitiv nicht der Bauleiter, der entscheidet, wo die Brücke hinkommt, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Sie ist eher der Statiker. Sie testet das Material und sagt, hey, wenn du diesen Beton verwendest und die Autos so schwer sind, dann stürzt dir der dritte Pfeiler unter der Last ein. Die KI steuert also nicht das Land, sie testet die Konstruktion der Argumente.
Das ist eine hervorragende Analogie. Die KI besitzt in dieser vorgeschlagenen Architektur keinerlei politische Autorität.
Das ist wichtig zu betonen.
Ja, das ist die absolute rote Linie des Papiers. Was die KI leistet, ist die Strukturierung des enormen Entscheidungsraums. Ein Ministerium hat oft hunderte Seiten an Gutachten, rechtlichen Rahmenbedingungen und Studien auf dem Tisch, die sich teilweise massiv widersprechen.
Da blickt doch kein Mensch mehr durch.
Eben. Und die KI ordnet diese Quellenräume. Sie markiert gezielt, wo Gutachten A dem Gutachten B widerspricht. Sie vergleicht Handlungsoptionen auf Basis der eingespeisten Daten.
Das Papier spricht in diesem Zusammenhang auch von der Strukturierung der Folgen in Erst-, Zweit- und Drittfolgen. Das finde ich extrem spannend. Wie genau läuft das ab?
Naja, nehmen wir an, es geht um eine neue Technologieregulierung, beispielsweise im Bereich digitaler Identitäten.
Okay.
Die KI hilft dabei, die Kaskade der Auswirkungen aufzuzeigen. Die Erstfolge, die oft noch offensichtlich ist, wäre vielleicht, Verwaltungsprozesse werden beschleunigt.
Klingt gut.
Ja, aber die KI wird darauf trainiert, systematisch die Zweitfolge zu strukturieren. Entstehen durch diese Beschleunigung vielleicht neue Abhängigkeiten von bestimmten IT-Dienstleistern? Gibt es Risiken bei der Bürgerakzeptanz?
Oh, und die Drittfolge?
Die Drittfolge fragt dann, wie beeinflusst das langfristig unser internationales Standing in Sachen digitaler Souveränität?
Wahnsinn. Und sie soll ja auch als eine Art Advocatus Diaboli fungieren, richtig? Stell dir vor, du hast als Politiker monatelang an einem Gesetz gearbeitet, kommst morgens ins Büro und eine Maschine listet dir in 3 Sekunden 5 logische Brüche in deinem Lebenswerk auf. Das sorgt bestimmt für hervorragende Stimmung in der Fraktionssitzung.
Da sagst du was. Das erfordert zweifellos eine völlig neue Fehlerkultur. Die KI wird aktiv genutzt, um die stärksten Gegenargumente gegen das eigene Vorhaben zu formulieren.
Das tut weh.
Ja, sie zwingt die Entscheidungsträger, sich mit den Schwächen der eigenen Idee auseinanderzusetzen, bevor das Gesetz beschlossen wird. Aber wir müssen festhalten, die normative Bewertung, also die Frage, ob uns die Beschleunigung wichtiger ist als das theoretische Risiko der Abhängigkeit, das bleibt beim Menschen.
Also die finale Abwägung, die Freigabe und die politische Verantwortung.
Ganz genau. All das bleibt ausnahmslos beim Menschen. Die maschinenlesbare Dokumentation macht die Entscheidung prüfbar, aber sie macht sie nicht objektiv wahr. Sie bleibt menschlich fehlbar.
Wenn ich mir das so anhöre, muss ich jetzt echt mal in die Rolle des skeptischen Politikers schlüpfen. Analytisch klingt das total einleuchtend. Aber in der realen Welt der Politik, wenn ich als Parteistratege meine internen Zweifel, die starken Gegenargumente, die mir die KI gerade sauber aufgelistet hat, und meine Zielkonflikte proaktiv ins Netz stelle,
ja,
dann druckt die Boulevardpresse das doch am nächsten Tag als mein Eingeständnis des Scheiterns. Ich liefere der Opposition die Munition frei Haus auf dem Silbertablett. Warum in aller Welt sollte ein Akteur dieses Risiko eingehen?
Das Papier analysiert sehr nüchtern, dass genau hier die zentrale Schwierigkeit liegt.
Dachte ich mir.
Die größte Hürde für dieses System ist nicht die Technik. Modelle, die Texte strukturieren können, die haben wir. Die wahre Hürde ist die politische Anreizstruktur.
Weil Transparenz Macht kostet.
Richtig. Absolute Transparenz greift tief in etablierte Macht- und Verhandlungsroutinen ein. Wer den Informationsfluss kontrolliert, kontrolliert in der Politik traditionell die Debatte.
Wissen ist Macht und Unklarheit manchmal ein taktischer Vorteil, um sich nicht festnageln zu lassen.
Korrekt. Wenn ein Akteur dieses System einführt, erfordert das die Bereitschaft, eigene Widersprüche sichtbar zu machen und internen Widerstand zu überwinden. Akteure, die in einer komfortablen Machtposition sind, werden den Nutzen dieses Systems wahrscheinlich als viel geringer einschätzen, als das kurzfristige Risiko, angreifbar zu sein.
Gibt es denn überhaupt ein Argument, das dafür spricht?
Ja, ein sehr langfristiges. Wer seine Maßstäbe, Quellen und Zweifel offenlegt, entzieht populistischen Narrativen den Nährboden.
Ah, weil Populismus ja oft von dem Vorwurf lebt, Eliten würden geheime Agenten verfolgen.
Genau. Ein maschinenlesbarer, transparenter Prüfpfad macht diesen Vorwurf faktisch unmöglich. Es ist also eine Abwägung zwischen kurzfristiger taktischer Verwundbarkeit in der nächsten Talkshow und einem langfristigen institutionellen Vertrauensaufbau.
Was uns direkt zur entscheidenden Frage führt. Wer macht den ersten Schritt? Wenn die institutionellen Hürden derart hoch sind und die Angst vor der Angreifbarkeit so groß ist, wer wagt dann den Versuch? Das Papier liefert dazu eine Akteursmatrix.
Ja, das ist ein spannender Teil.
Wenn etablierte Parteien zu viel zu verlieren haben, wer bleibt dann übrig?
Der starke strategischen Veränderungsdruck. Das Papier nennt hier als rein illustratives Beispiel die FDP im Jahr 2026. Eine Partei, die nach einer Relevanzkrise nach Wegen sucht, einen methodischen Neustart sichtbar zu machen. Und die ohnehin eine gewisse Affinität zu Technologieoffenheit hat.
Das ergibt Sinn. Wenn man ohnehin unter Druck steht, ist die Risikobereitschaft für neue Methoden sicher höher. Und wie sieht es mit kleineren Parteien aus? Die Piratenpartei wird im Papier ja auch kurz erwähnt. Die haben Digitalisierung und Transparenz quasi in ihrer politischen DNA.
Sie bringen absolut das richtige Mindset mit. Die Schwierigkeit hier ist aber eher struktureller Natur.
Fehlt da die Reichweite?
Genau. Es fehlt oft die bundespolitische Reichweite. Um so ein Konzept zu testen und zu beweisen, dass es auf gesamtgesellschaftlicher Ebene funktioniert, braucht man Zugang zu echten, gewichtigen Entscheidungsfällen.
Ja, das stimmt.
Und dann führt das Papier noch Akteure aus dem vorpolitischen Raum an, wie etwa den KI-Bundesverband.
Naja, die hätten zumindest die technische Expertise, um das System sauber aufzusetzen, oder?
Richtig. Sie haben die Netzwerke und das Know-how für die technischen Leitplanken. Das fundamentale Problem ist hier jedoch ein anderes.
Welches?
Sie haben keinerlei demokratische Legitimation. Ein Verband darf in einer Demokratie keine politischen Entscheidungen treffen oder simulieren. Sie können Werkzeuge bauen, aber sie können den Prozess nicht politisch verantworten.
Okay. Fassen wir zusammen. Wenn also jeder Akteur isoliert betrachtet eine Schwäche hat, also die einen haben Angst vor Transparenz, die anderen haben keine Macht und die Dritten haben keine Legitimation, wie sieht dann ein realistischer Ansatz überhaupt aus?
Die Synthese des Papiers empfiehlt da ein gemeinsames Pilotkonsortium.
Ah, man schließt sich zusammen.
Genau, man bräuchte einen unabhängigen Akteur. Etwa einen Think Tank, der die Methode entwickelt und als eine Art neutraler Schiedsrichter fungiert. Dazu eine politische Organisation, die sich freiwillig bereit erklärt, als Testumgebung zu dienen.
Und drittens?
Drittens, externe Prüfer aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die garantieren, dass die Quellen sauber kuratiert sind und das System auch hält, was es verspricht.
Zum Glück sprechen wir hier also nicht von einem dieser berüchtigten jahrzehntelangen IT-Großprojekte der öffentlichen Verwaltung, die am Ende Milliarden kosten und schon veraltet sind, wenn sie überhaupt starten.
Nein, Gott sei Dank nicht.
Das Konzept schlägt ja einen sehr konkreten, eng begrenzten Einstieg vor, einen 90-Tage-Piloten. Warum genau 90 Tage? Und wie muss ich mir die tägliche Arbeit in diesem Piloten vorstellen? Da müssen sich doch Menschen erstmal hinsetzen und der KI das richtige Futter geben.
Der 90-Tage-Rahmen ist ganz bewusst gewählt, um das Risiko für die Beteiligten wirklich überschaubar zu halten. Man baut keine allumfassende Plattform für die Ewigkeit, sondern nimmt sich lediglich zwei reale, anstehende politische Testfälle vor.
Okay, nur zwei Fälle.
Genau. Im ersten Schritt setzen sich Menschen hin und erstellen ein kleines Prinzipienregister. Sie definieren also vorab die Werte, an denen sie bei diesen zwei Fällen gemessen werden wollen. Dann kommt ein entscheidender menschlicher Schritt, die Kuration der Quellen.
Die KI sucht also nicht einfach wild im Internet herum.
Nein, bloß nicht. Fachleute wählen die relevanten juristischen Texte, Studien und Gutachten aus und übergeben sie der KI.
Das ist ja extrem wichtig, um diese KI-Halluzinationen zu vermeiden. Die KI strukturiert also nur den Raum, den die Menschen ihr vorher klar abgesteckt haben.
Ganz genau so ist das. Die KI hilft dann bei der Erstellung der Entscheidungsnotizen, strukturiert die Gegenargumente und die Menschen geben das Ergebnis am Ende frei. Und dann, das ist für die Öffentlichkeit der Kern, etabliert man drei Kommunikationsstufen.
Wenn ich mir das als eine Art Trichter vorstelle, dann ist die oberste Ebene wahrscheinlich nur so eine kurze Zusammenfassung für den schnellen Überblick, richtig? Nach dem Motto, hier ist das Problem, hier ist unsere Antwort.
Richtig.
Aber wie tief geht dieser Trichter dann auf der untersten Ebene?
Also, die erste Ebene ist genau das, reine Orientierung. Ebene 2 ist dann die Begründung. Hier sieht der interessierte Bürger schon die betroffenen Prinzipien, die Zielkonflikte und die erwarteten Folgen, die die KI herausgearbeitet hat.
Okay, und Ebene 3?
Ebene 3 ist dann das vollständige Entscheidungsprotokoll. Das ist der tiefgehende, maschinenlesbare Prüfpfad.
Wow.
Hier findest du alle kuratierten Quellen, alle Gegenargumente, die menschliche Verantwortlichkeit für die Freigabe und sogar die Angabe, wann und wie diese Entscheidung in der Zukunft evaluiert werden soll.
Und nach diesen 90 Tagen wird dann abgerechnet. Man schaut sich an, hat diese ganze Mühe, dieses Offenlegen der eigenen Schmerzen und Widersprüche überhaupt etwas gebracht?
Das ist exakt das Ziel der externen Evaluation. Man misst dann empirisch. Ist die Konsistenz der Argumentation gestiegen? War die Qualität der durch die KI formulierten Gegenargumente hoch genug, um blinde Flecken zu beleuchten?
Und das Wichtigste für die Bürger?
Genau, hat es die wahrgenommene Nachvollziehbarkeit bei den Bürgern erhöht. Nur wenn sich dieser Nutzen klar nachweisen lässt, rechtfertigt das den Aufwand und das Risiko eines Ausbaus.
Lass uns das alles für dich, der uns gerade zuhört, noch einmal auf den Punkt bringen. Der Kerngedanke dieses Diskursimpulses ist ein echter Wechsel in der Art und Weise, wie Politik betrieben und vor allem kommuniziert wird. Weg von der reinen Schlagwort-PR, die versucht, komplexe Realitäten in einfache Parolen zu pressen, hin zu einer echten Rechenschaftspflicht im Prozess. Eine Architektur, die nicht behauptet, die alleinige, fehlerfreie Wahrheit gepachtet zu haben, sondern die transparent macht, mit welchen Quellen, nach welchen Prinzipien und unter welchen Zweifeln eine Entscheidung zustande kam.
Dazu möchte ich noch einen allerletzten Gedanken anfügen, der auf der Analyse aufbaut, aber eine sehr reale, zukünftige Dynamik beschreibt. Wir diskutieren das Ganze hier ja vor allem aus der Sicht der politischen Institutionen.
Ja.
Aber versetzen wir uns mal in die Lage der Bürger. Es ist vollkommen absehbar, dass Menschen in naher Zukunft eigene KI-Assistenten auf ihren Endgeräten nutzen werden, um sich komplexe Gesetzesvorhaben oder politische Entscheidungen erklären zu lassen.
Absolut, es fängt heute schon an. Man kopiert einen zweiseitigen Zeitungsartikel über eine Steuerreform, wirft ihn in ein Sprachmodell und fragt einfach, hey, was bedeutet das konkret für mein Nettoeinkommen?
Und genau hier entsteht der massive Handlungsdruck für die Politik. Wenn Parteien und Institutionen ihre Entscheidungslogik nicht selbst strukturiert, prinzipienbasiert und vor allem maschinenlesbar zur Verfügung stellen, wird die KI der Bürger diese Logik zwangsläufig selbst rekonstruieren müssen.
Und woraus bedient sie sich dann?
Genau das ist das Problem. Aus fragmentierten Talkshow-Zitaten, aus parteipolitischen Pressemitteilungen, aus polarisierenden Social-Media-Posts.
Mit all den Fehlern, Verkürzungen und Verzerrungen, die solche unstrukturierten Daten eben mit sich bringen.
Exakt. Wenn die Politik also nicht anfängt, proaktiv strukturierte Transparenz zu schaffen, verliert sie die Deutungshoheit über ihre eigenen Entscheidungen an die Algorithmen Dritter. Strukturierte Transparenz ist im KI-Zeitalter also kein rein akademisches Idealbild mehr, sie wird zur schlichten Notwendigkeit für den Erhalt der eigenen politischen Souveränität.
Das ist wirklich ein enorm starker Gedanke zum Schluss. Wenn die Entscheidungsträger den Prüfpfad nicht selbst bauen, halluziniert uns bald ein System, dessen Quellen wir nicht einmal kennen, einfach eine Erklärung zusammen. Wir stehen also vor der Wahl zwischen geordneter, wenn auch schmerzhafter Transparenz und algorithmischem Raten.
So sieht es aus.
Und das bringt uns zu der einen alles entscheidenden Frage, die wir dir heute am Ende dieser fundierten Analyse mit auf den Weg geben wollen. Denk mal in Ruhe darüber nach. Welcher politische oder gesellschaftliche Akteur hätte heute zugleich den Veränderungswillen, die Legitimität und den Zugang zu realen Entscheidungen, um einen solchen Versuch zu wagen?